Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sitzen wie immer zu dritt zusammen. Mit dabei sind Jana und Mike.
Hallo.
Hallo.
Ich war kurz irritiert. Ich wollte verstören.
Ja?
Ja.
Wie stören?
Verstören.
Ach, verstören.
Das passt mal
ja, du hast auch verstören. Ich habe jetzt völlig den Faden verloren, worum es heute geht. Aber ich kann ja mal das Setting hier beschreiben. Wir sitzen hier schön zu dritt zusammen und in der Mitte steht was?
Ihr dürft raten.
Was steht hier in der Mitte?
Es hat was mit dem Titel unseres Podcasts zu tun.
Ja, okay, das ist ja simpel dann.
Hm?
Ja. Ein schöner, kühler Eierlikör.
Aber das ist schon die Hälfte raus.
Ja, oder Jana hat nicht ordentlich eingeschenkt hier, nur die Hälfte.
Ihr seid aber auch
ein kleiner heute nur.
Halb volles Glas
Eierlikör. Könnt ihr erstmal dabei bleiben, dass ihr nur beschreibt, was ihr seht?
Das ist richtig psychomäßig. Was siehst du?
Ein Glas mit einer, ich mach's jetzt aber hardcore, ne?
Ja.
Ein Glas mit einer gelblichen Flüssigkeit. Es kann Eierlikör sein.
Die aber sein. Auf mich ansprechend aussieht. Also das habe ich ja schon nicht mehr.
Das könnte ein Indiz für Eierlikör sein. Ja. Auf jeden Fall.
Also, liebe Zuhörende, ihr merkt, es ist gar nicht so einfach. Man ist direkt in der Interpretation. Ich würde erstmal sagen, wir dürfen schon interpretieren, dass es ein Eierlikör ist, weil ich weiß, dass ich den gemacht habe. Aber es ist vielleicht schon eine Interpretation. Vielleicht ist es auch ein Eierlikör ohne Alkohol.
Ja,
ja.
Es könnte auch Schleim sein von der letzten Grippe.
Ich wollte jetzt nicht, ich hatte gerade echt kurz überlegt, was für gelbe Flüssigkeiten gibt es denn noch, die man so außer Eierlikör anbieten kann. Aber ja, wäre ich wahrscheinlich auch bei irgend so. Wir lassen das.
Genau, wir sind nämlich heute, wir wollen euch in das Thema mal heranführen. Was wir ja in der Kinder- und Jugendhilfe immer wieder hören und was ihr auch sicherlich schon mal gehört habt, nämlich die systemische Perspektive in der Kinder- und Jugendhilfe.
Gut, und da sind wir doch schon gut.
Sind wir direkt schon eingestiegen.
Losgelegt, dann ist die ja eigentlich überall dauerpräsent, würde ich ja fast sagen. Die durchzieht ja eigentlich alle Begegnungen mit jungen Menschen, weil es geht ja immer um Wahrnehmung und
ja, und damit sind wir auch so ein bisschen im Konstruktivismus in den Beobachtungsordnungen. Und wenn ihr in der ersten Beobachtung gerade bei diesem Eierlikör gewesen wärt, hättet ihr erstmal nur ein halb leeres, halb volles, nee, das wäre schon eine Interpretation. Ihr hättet ein halb gefülltes etwas gesehen. Pinnchen, das wäre vielleicht auch schon regional ja sehr unterschiedlich, wie man das
Pinnchen nennt.
Pinnchen. Ja.
Das kenne ich auch noch, aber sagt man das im Rheinland auch so?
Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall, zeigt das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, dass wir sehr schnell darin sind, in der Beobachtung zweiter Ordnung und damit nämlich in der Interpretation.
Und die beruht auf Erfahrungen.
Genau. Ja, und auch einfach so eigenen subjektiven ja, Anlegungen. Ne, die ich an die erste Ordnung lege, also wo man erstmal nur beim Beschreiben ist. Und das finde ich eigentlich schon auch unabhängig von dem systemischen Ansatz ja eigentlich einen coolen Move, einfach mal einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, ne, ich weiß gerade, glaube ich, noch gar nicht, was es sein könnte, sondern ich gucke mir das erstmal an.
Ist also, aber gar nicht so einfach.
Ist gar nicht so einfach. Ihr merkt, es wird heute nicht nur um Gläser, Pinnchen und so weiter gehen, sondern man kriegt schon, glaube ich, eine Idee, wo die Anschlussfähigkeit liegen könnte für die Kinder- und Jugendhilfe.
Ja, weil wenn wir das jetzt mal übertragen, ich hatte jetzt hier nochmal zum Beispiel ein anderes Beispiel, also nicht, dass das erst ein Beispiel war, sondern das, da seid ihr erstmal sehr anschlussfähig gewesen und konntet das Glas interpretieren, ihr könnt es auch noch weiter interpretieren.
Ich glaube, ich trinke lieber raus. Nein.
Wenn du dir sicher bist, dass Eierlikör ist, sonst würde ich es dir nicht empfehlen.
Und das, wir haben es ja in der Kinder- und Jugendhilfe mit Verhaltensweisen zu tun, die wir eigentlich erstmal nur beobachten sollten. Aber wir interpretieren da ganz schnell. Das kennt ihr alle. Das machen wir ganz schnell. Und zum Beispiel ein Kind kommt zu spät. Und das könnte man jetzt dahingehend interpretieren. Es kommt zur Schule zu spät. Es mag die Schule nicht. Es ist eine Schulverweigerin. Und wir sind ganz schnell in so einem Teufelskreislauf drin. Und diesen Kreislauf möchte man im Systemischen so ein bisschen auch durchbrechen und mal andere Perspektiven sehen. Ihr nickt.
Deshalb wollte ich ja vorhin so irritieren, weil wir starten und gleich habe ich gedacht, also ich sage aber gleich Hallo, deswegen wollte ich mal anders Hallo sagen. Einfach andere Perspektiven aufzeigen.
Ich glaube auch, dass jeder, der jetzt zuhört, sozusagen das gut nachvollziehen kann, dass wenn man irgendwie junge Menschen sieht oder Verhalten von jungen Menschen sieht, man ja sehr schnell damit ist, Dinge zu ordnen. Und das beruht natürlich auf seinem eigenen Erfahrungsschatzwissen, vielleicht dem, was man schon bei 10 anderen jungen Menschen erlebt hat. Das ist das, was ich gesagt habe, das stelle ich mir auch sehr schwer vor, beziehungsweise ist das echt ein ewig dauernder Anspruch in der Professionalität, sozusagen das nicht vorschnell zu machen. Man muss sich das, glaube ich, echt vornehmen. Da ist man 30 Jahre im Beruf vielleicht und weiß schon, wie der Hase läuft.
Glaubt es zu wissen. Ja.
Und wird den Menschen ja gar nicht gerecht.
Ja.
Mit dieser Einordnung.
Und damit sind wir so ein bisschen auch bei dem radikalen Konstruktivismus. So, was ist schon die Wahrheit? Realität wird nicht direkt erkannt und Wahrnehmung ist immer auch eine Konstruktion. Und wir konstruieren unsere Welt, je nachdem, wenn wir schon 20 Eierlikör heute aufhalten, dann hätten wir das Glas vielleicht anders interpretiert.
Wahrnehmungsverzerrung.
In dem Fall aber erklärbar gewesen wären.
Da kennt ihr
du. Ja. Bin ich mehr in Übung.
Aber da kennt ihr zum Beispiel auch, ihr kennt dieses Bild sicherlich, wo man so BasketballerInnen beobachtet, in weißen T-Shirt und in schwarzen T-Shirt, die sich so gegenseitig die Bälle zuwerfen. Und wenn man genauer hinschaut, dann läuft ein Gorilla durchs Bild. Und diesen Gorilla sieht man aber im ersten Blick nicht, weil man einfach in seiner Wahrnehmung, man schafft es einfach nicht, alles wahrzunehmen, was in einem Raum passiert. Und man nimmt sehr selektiv nur wahr. Und wir in der sozialen Arbeit, in der Kinder- und Jugendhilfe, nehmen auch nur sehr selektiv wahr. Wir nehmen das wahr, woran wir anschließen können, was wir erstmal so vielleicht Farben, die wir mögen. Das ist ja sehr selektiv.
Ich kenne das mit dieser alten Frau und jungen Frau, dieses Bild. Ach, oder ja, diese Vasen, ja, wo sich so zwei Personen angucken. Ne? Das ist ja auch so ein ähnliches Ding.
Oder das blaue Kleid, was auch weiß oder gold sein kann. Das blau-schwarz oder ist es weiß-gold? Also was hat es mit uns zu tun, warum wir etwas wahrnehmen und wie nehmen wir eigentlich die Welt wahr?
Und wieso ist das wichtig jetzt in der sozialen Arbeit oder in der Jugendhilfe? So ist die Frage.
Mike wollte, aber er muss husten leider.
Ich muss husten, ja. Ja, warum ist das wichtig? Ich glaube, einfach um sich auch der Wahrnehmung, der selektiven Wahrnehmung bewusst zu sein. Also wenn ich jetzt an so zum Beispiel soziale Diagnostik denke, dann ist es eben so, schöne Grüße an meinen M8-Kurs gerade, weil wir das nämlich gerade machen, dass natürlich die Sache ist, dass ich meine eigenen Wahrnehmungen natürlich dann vielleicht auch ein bisschen bescheidener einordne und nicht absolut setze, sondern sage, okay, auch mir passieren Wahrnehmungsfehler. Und gerade das ist ja auch immer die Chance und der Charme von so einer kollegialen Fallbesprechung, dass man einfach mehr. Also es sind ja eigentlich so mehr Augenprinzip im Sinne von mehr Perspektiven, die reinkommen. Und dann guckt man, wie kommt man irgendwie zusammen, kann man das Bild irgendwie vervollständigen? Ich glaube, das würde ich jetzt für die Jugendhilfe auch so mitnehmen, weil ich meine, das Gegenteil wäre ja dramatisch. Das würde ja bedeuten, okay, ich maße mir an, alles irgendwie zu erkennen und meine Wahrnehmung ist jetzt die, also nicht eine subjektive Wahrnehmung, sondern es ist gleich die Wahrheit. Mhm. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Risiko auch für Hilfeprozesse und auch in der Arbeit mit Adressatinnen. Auch wenn man das mal vor dem Hintergrund so vor partizipativen Gesichtspunkten.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage auch. Gibt es da auch, ihr seid die beiden Expertinnen zu diesem Thema heute.
Glaubst du?
Also, ja.
Also,
es wirkt auf mich zumindest gerade so.
Weiß man das jetzt eigentlich nicht.
So wie ihr hier gerade rüberkommt mit euren schlauen Sprüchen. Nein, Quatsch. Aber müsste nicht eigentlich vor so einer Adressatenperspektive eigentlich diese Perspektive am stärksten sein? Also wenn wir jetzt so eine kollegiale Beratung haben und unterhalten uns über jemanden, dann kann man sich da vielleicht irgendwie dann zirkulär nähren. Das Bild wird vielleicht dann etwas konstanter. Man macht sich bewusst über die eigenen Vorannahmen. Aber muss nicht eigentlich bei uns jetzt der junge Mensch die zentrale Person sein, die sozusagen dann, an die man dann diese Vermutungen herantritt und sie beantwortet die, oder?
Ja, das wäre ja also ganz konstruktivistisch auf, das Konstruktivistische hängt mit dem Systemischen sehr zusammen, da kommen wir gleich noch zu. Und man will aber ja dann das Gegenüber ganz genau verstehen. Und dazu wird es auch gehören, dass man in kollegiale Fallberatungen auch die Adressatinnen selbst einlädt, um deren Wahrheit noch mehr näher zu kommen. Wobei beim Wahrheitsbegriff, es gibt nach Heinz von Förster, der sagt, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. So, und Wahrheit erzeugt Gegensätze. Und es gibt im Konstruktivismus einfach nur Wirklichkeiten. Und das, was du siehst, sehe ich nicht. Und ich knüpfe aus anderen Dingen daraus an als du. So. Und da sind wir auch so ein bisschen bei der letzten Folge, haben wir über Bildung gesprochen. Das ist so ein bisschen das Bildungsverständnis, was wir ja auch haben, dass man sich bildet und daran anschlussfähig ist, weil man eine Vorerfahrung mitbringt. Und jeder hat andere Vorerfahrungen. Jeder kann woanders anknüpfen.
Mal nochmal eine Frage, nochmal mit, um das nochmal besser zu verstehen, mit einem Beispiel. Bleiben wir mal in diesem Bildungsbereich. Da ist ein junger Mensch, der kommt nicht mehr zur Schule, ist schulabsent. Und da sind unterschiedliche Fachkräfte beteiligt. Sagen wir mal Klassenlehrkraft, Schulsozialarbeit. Dann sind die Eltern da und der junge Mensch da. So, und man will irgendwie verstehen, was hilft diesem jungen Menschen da zu kommen. Und alle vier erzählen unterschiedliche Geschichten, was jetzt der Grund ist, warum dieser junge Mensch nicht kommt. Und der junge Mensch erzählt mir auch eine Geschichte, warum er nicht kommt. Und da frage ich mich, ob es dann da eine Unterscheidung gibt oder wie man das dann praktisch damit umgeht, mit diesem Dilemma.
Ich würde sagen, also das ist jetzt so ein bisschen hardcore-systemisch, dass es keine Unterscheidung eigentlich geben darf. Ist das ja immer meine Meinung, weil, also man spricht ja manchmal von dieser Kybernetik erster und zweiter Ordnung, also dass so die Art und Weise, wie so Informationen auch in so Systemen verarbeitet werden. Und früher hat man immer von der Kybernetik erster Ordnung gesprochen, dass man gesagt hat, okay, die agieren irgendwie untereinander und das, was aber dann so der Therapeut, die Beraterin, kommt mal so von außen, hat dann nochmal so einen anderen Blick drauf. Und nach der zweiten Ordnung ist es so, dass auch die Perspektive der Fachkräfte, jetzt an deinem Beispiel gesprochen, eigentlich auch nur Teil des Gesamtsystems ist und sich auch da erst herstellt, konstruiert, genau. Ja. Das heißt, eigentlich muss man wirklich sagen, sind alle erstmal gleichberechtigt. Das ist natürlich wirklich hardcore und alle, die jetzt so eher so dem Expertentum erfrönen, kriegen jetzt natürlich einen Rappel, aber prinzipiell, man kann natürlich kritisch auch darüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, aber so wäre es erstmal.
Und niemand besitzt die objektive Sicht, also niemand besitzt den Anspruch auf Wahrheit.
Und ich selber auch nicht.
Genau, auf gar keinen Fall.
Ja. Und ich finde, das
also als Adressat jetzt, ne?
Nicht als Fachkraft. Aber ich finde, das muss man ja auch nochmal lösen von so einer, sag ich mal, Expertise und Professionalität. Das heißt ja nicht, dass ich nicht als Fachkraft, ich meine, sonst ist es ja irgendwann absurd. Natürlich habe ich als Fachkraft ein Studium, habe auch irgendwie vielleicht mehr Wissen auch an Können und Erfahrung in diesem Bereich. Aber in dem Prozess, in dem Hilfeprozess selber ist es ja trotzdem sinnvoll, alle Perspektiven erstmal als objektive Meinungen und Wahrheitsausschnitte zu betrachten und nicht meinen jetzt dann höher zu gewichten und absolut zu setzen. Weil ich glaube, dann kann auch im Sinne der Beziehungsgestaltung, dann ist es nicht mehr systemisch. Dann ist es anders.
Mhm. Und was man auch da berücksichtigen sollte, ist, dass ich mehr Verantwortung für meine eigenen Beobachtungen übernehmen muss. Also ich muss mich meiner eigenen Beobachtung, meiner eigenen Perspektiven bewusst sein, um alle anderen Perspektiven wahrzunehmen. Sonst ist es ja wieder nur meine Wahrheit. So, und wie komme ich dahin, das gut zu reflektieren, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt?
Also im Grunde auf ein sehr reflexiver Ansatz ja letztendlich. Also dass ich selber immer wieder auch bei mir gucken muss, wie komme ich eigentlich darauf?
Ja.
Nicht sozusagen, ja, ich bin jetzt hier die Fachkraft und das wird schon passen, was bei mir jetzt gerade so im Kopf aufploppt, sondern zu gucken, wie komme ich eigentlich darauf?
Und da sind wir so ein bisschen auch, was heißt das jetzt für Fachkräfte? Was können die aus dem Konstruktivismus, aus dem radikalen Konstruktivismus, den wir jetzt am Rande angesprochen haben, eigentlich lernen? Und da würde ich, Mike, das hast du mal in deinem Seminar gehabt, aber das haben wir zusammen gemacht.
Und daran erinnerst du dich noch?
Und ich fand es richtig gut, das nochmal aufzunehmen. Wie ich mich als Fachkraft, also euch Zuhörende, möchte ich einmal appellieren, was ihr gut in eurem Alltag machen könnt. Nämlich, erinnerst du dich noch an die Metapher eines Lokführers, der immer auf die Taste drücken muss?
Ja, die habe ich aber geklaut. Ich sage nicht von wem.
Okay, wir haben es nicht so mit Urheberrecht oder was. Ich habe sie von dir geklaut.
Ist doch nicht patentiert.
Okay, dann ist sie nicht patentiert.
Also derjenige, der es jetzt hört, weiß es natürlich.
Okay, hau raus. Kannst du es noch beschreiben?
Mit dem Lokführer?
Ja.
Jetzt muss ich ja nicht mehr so tun, als wäre es meine Idee oder meine Metapher gewesen. Aber ein Lokführer hat ja unten so eine Sicherheitsfahrschaltung. Also der muss ja irgendwie alle 10, 20, 30 Sekunden da drauf treten, weil der Zug sonst eine Vollbremse macht. Also dadurch kann man immer noch ein bisschen checken, ist der Lokführer noch da? Und das fand ich finde ich einfach ein wirklich schönes Bild. Da sind wir auch nochmal bei Bildungsprozessen, weil das ist mir so ein bisschen hängen geblieben im gewissen Bildungsprozessen. Das fand ich wirklich ein tolles Bild. Immer in so Hilfeprozessen auch zu gucken, habe ich eigentlich schon verstanden, worum es geht? Ne? Oder warum bin ich jetzt gerade an dem Punkt, wo ich stehe? Und nicht nur zu sagen, ja, alles klar, da kommt jetzt irgendwie, jetzt ein Beispiel, was Olli gerade gesagt hat, ja, das ist hier so ein Schüler, naja, der ist bestimmt faul wie Sau und kann im Prinzip, hat keinen Bock, sich mit irgendwas zu beschäftigen und zu Hause gibt es nur noch das und das Milieu und so, alles klar, eins und eins, ne, sind dann zwei. Sondern wirklich immer wieder draufzutreten und zu überlegen, innezuhalten, zu überlegen, wie komme ich jetzt eigentlich dazu, wer hat welche Perspektive darauf? Und das ist so das, was ich immer noch eine schöne Metapher finde. In allen Lebensbereichen übrigens. Das ist das Schöne am Systemischen. Es macht, also es kennt keine Grenzen. Also auch im privaten Bereich oder so ist das genauso anschlussfähig. Geht man den Leuten manchmal mit auf den Keks, ziemlich krass sogar, aber es funktioniert. Also, ne?
Ja, und also was hier jetzt gerade deutlich wird oder was bisher deutlich wurde, wenn wir so sprechen. Also Mike und ich, wir haben beide bei dem gleichen Weiterbildungsinstitut eine systemische Beratungsweiterbildung. Und ich würde auch sagen, was man vor allem lernt, ist, dass es eine Haltungsfrage ist, wie ich agieren kann. Und was das eben für die Kinder- und Jugendhilfe bedeutet, ist, dass ich vorsichtig bin mit Wahrheiten, dass ich viel neugieriger bin, verstehen zu wollen und dass ich, wenn ich glaube zu verstehen, noch lange nicht verstanden habe, weil die Wahrheit für das andere, für mein Gegenüber, für das andere System, mit dem ich in Kommunikation, in Interaktion trete, komplett was anderes ist. Also systemisch ist, wie wir miteinander in Verbindung treten, dass wir mit unterschiedlichen Systemen in Verbindung kommen, die alle etwas Unterschiedliches auch mitbringen. Ist das verständlich, Olli?
Ja, das ist schon verständlich. Ich finde es, also es ist natürlich schon eine ganz schöne hohe Anforderung. Ne? Also ich sag mal so, jetzt auf der Metaebene sich das vorzunehmen, schon, aber
klappt nicht immer.
Nee, also ich sag mal, das ist ja auch dann mühsam. Ne? Ich sag mal, da sieht man Verhalten und versucht sozusagen das zu durchdringen. Ne? Ich habe verstanden, man kommt nicht letztendlich zur Wahrheit, sondern kann sich dem nur annähern. Und das ist sozusagen auch die Professionalität macht aus, dass ich versuche, durch unterschiedliche Perspektiven und die Wahrnehmung dieser Perspektiven sozusagen so näher dem zu kommen, ohne dem ganz gerecht werden zu können. So, ne?
Und ich denke immer, also Studierende sitzen dann oft vor mir und sagen, ja, aber was ist es denn jetzt? Und sich davon zu lösen, ich werde es nicht wissen und wir sind keine ausgebildeten Kriminalermittlerinnen und das ist nicht unser Job. Wir sind keine Detektivinnen und müssen herausfinden, was die Wahrheit ist. Sondern wir müssen uns darauf einlassen, was das Gegenüber, warum es uns das jetzt präsentiert und das wahrzunehmen und das zu hinterfragen.
Ja, das ist auch das, was ich meinte vorhin, mit dass manchen Leuten das auf den Keks geht, ne? Weil wir streben ja immer nach Kategorisierungen, nach klaren, einfachen Zuschreibungen, klaren, einfachen Antworten. Und ne, ich sage immer so schön, wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur, ne? Das kennt man aus gewissen Bereichen einfach. Das war so, wenn ich irgendwie weiß, wie das jetzt hier mein Feindbild, dann strukturiert das meinen Alltag. So entstehen ja auch Stereotype und Vorurteile letztendlich. Und dieser Ansatz versucht halt wirklich massiv auf das Verstehen zu gehen, ne? Auch wirklich auf die Differenzierung zu gucken, wie komme ich eigentlich zu meiner Wahrnehmung gerade, wie kommen die anderen vielleicht zu ihrer Wahrnehmung und wie könnte das in Beziehung gesetzt werden. Ich glaube, das ist halt irgendwie dieses Besondere daran. Und ich glaube, bei Studierenden, gerade im Studium, erlebe ich das auch häufig, dass sie sagen, jetzt wollte ich hier irgendwie den Ansatz irgendwie lernen, wo ich quasi das und das Problem immer so lösen kann, also linear, ne? Und das geht halt irgendwie nicht. Und das finde ich das Smarte an dem Systemischen, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal, wir haben alle Erfahrungen in der Jugendhilfepraxis, das kannst du halt auch nirgendwo bringen. Völlig egal. Also du kannst nicht nirgendwo sagen, auf A folgt immer B oder so. Das ist einfach schwierig.
Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber jetzt nochmal eine praktische Frage. Also irgendwann muss man aber ja dann zum Beispiel auch mal Richtung irgendeine Hilfeplanung kommen. Und wie lange, also wann bin ich denn oder wer sagt, wann ich an dem Punkt bin, wo ich sozusagen die Situation so verstanden habe, dass ich das tatsächlich in eine Hilfeform vielleicht überführen kann oder man zusammen das überführt. Ne? Sind wir uns da, glaube ich, völlig einig. Also irgendwann muss ich ja auch mal kurz innehalten und sagen, okay, jetzt geht's in diese Richtung weiter und ohne dass es ganz aufhört, das zu verstehen und dass sich auch Dinge verändern und es so fluide bleibt. Weil ich kann's, da kann man ja sich auch verzetteln, wenn ich jetzt immer wieder alle Wahrheiten hinterfrage, die da sind, oder?
Ja, ich finde, das gelingt ja ganz gut, wenn man alle Perspektiven hat, auch über so ein Hypothesen bilden, vielleicht auch in Fallbesprechungen, ne, oder in Supervisionen, das dann irgendwie rund zu machen, das aber wieder auch partizipativ zur Verfügung zu stellen. Natürlich kannst du Leute da sitzen haben, die sagen, nee, also eine SPFH wollen wir jetzt gar nicht. Ja, aber dann selbst dann würde ich sagen, ist ja auch wieder hardcore-systemisch, dann ist das so. Solange wir nicht in einem Kindeswohlgefährdungsbereich sind, ist ja eh nichts zu machen. Also wenn die nicht kooperieren wollen oder keinen Sinn darin sehen, macht ja so eine Intervention sowieso wenig Sinn. Natürlich gibt es Grenzen, wo dann auch vielleicht irgendwann dann mit einer gewissen Deutlichkeit oder Anordnung irgendwie was passieren muss, um einen entsprechenden Kindeswohlfall irgendwie abzuwenden. Aber ich würde erstmal sagen, über einen zirkulären Prozess von Hypothesen bilden, im Team das zur Verfügung stellen mit den Adressaten und gucken, wo man irgendwie zusammenkommt. In der Regel ist das ja auch so, dass man dann irgendwie auch einen Fahrplan entwickelt, auch gerade den Hilfeplan gesprochen. Aber gucke ich Jana jetzt nochmal an, weil die da ja auch viel zu...
Ja, oder vielleicht noch die Frage auch gleich noch mit zu dir, Jana. Ich sag mal, auf der Ebene so von, jetzt Haltung der falsche Begriff, aber da habe ich das sozusagen gut durchdrungen. Aber was kann ich denn nutzen? Gibt es irgendwelche Tools, um diese Haltung zu kultivieren oder irgendwie dem näher zu kommen?
Also wenn wir jetzt mal nochmal an den Konstruktivismus denken, ganz oft nochmal zu sagen, das habe ich noch nicht verstanden, können Sie mir das nochmal erklären oder habe ich das richtig verstanden, das Punkt, Punkt, Punkt. Also ich würde Fachkräfte dazu ermutigen, weniger das zu sehen, dass wir verstanden haben, sondern noch mehr neugierig zu sein, weil wir wissen ja, dass ganz viel eigentlich im Unterbewusstsein stattfindet und ganz viel noch unterbewusst dahinter liegt. Und wenn wir, um Mikes anfängliche Irritation nochmal, wir müssen Systeme, also unser Gegenüber, was ein System oft ist, müssen wir irritieren und in Bewegung bringen. Und das können wir nicht, wenn wir an der Oberfläche bleiben. Das an der Oberfläche kennt man. Sondern wir müssen es irgendwie durch Fragen, durch Tools ermöglichen, mal so ein bisschen in den Tiefgang zu kommen. Und das kann halt, das können so selbstreflexive Fragen nochmal sein. Warum könnten Sie das so oder so bewerten? Wie würde das jemand anderes auch sehen, auch dieses Zirkuläre nochmal rauszukommen und den Blick auf andere Systeme zu richten und nicht nur bei mir zu bleiben, um ein System in Irritation zu bringen. Und Irritation ist immer gut.
In so einem Beratungskontext kann ich mir das super vorstellen. Wenn ich jetzt so an den Alltag von so Einrichtungen denke, da ist jetzt ein Okja und da rastet jemand aus und knallt den Billardkö auf den Billardtisch. So, dann würde ich jetzt mit dieser Beobachtungsordnung erster Ebene sagen, ich beobachte, dass der...
Wo ist der Eierlikör?
dass der Billardkö auf den Boden geworfen wurde. Eigentlich sehe ich ja, der ist völlig ausgerastet und
das ist ja schon eine Interpretation.
Deswegen, genau, aber ich muss ja irgendwie dann, helft mir ein bisschen auf die Sprünge, wenn ich jetzt dann noch mit so einer Systemfrage da komme. Ich beobachte, dass dich das aufregt. Bin ich da
ist
richtig?
Ist schon eine Interpretation?
Ja, genau, aber was?
Ich sehe, du hast das hier auf den Boden geworfen.
Ich habe das Gefühl, dass dich hier was richtig triggert. Vielleicht ist es auch ein krasses Beispiel, ne? Oder vielleicht ist es für Beratungskontexte auch nochmal einfacher, aber helft mir da mal auf die Sprünge. Vielleicht muss ich auch gar nichts fragen, sondern kann einfach nur erstmal gucken.
Fragen ist immer gut im Systemischen. Fragen sind eigentlich immer besser als Antworten, weil dann gibt man ja genau dem Raum für die Wirklichkeitskonstruktion zu sagen, warum hast du das gemacht? Was brauchst du?
Was ist gerade los?
Was tut dir gut? Ne? Irgendwie so. Also wirklich erstmal, und da ist wieder der Lokführer, erstmal verstehen wollen, nicht zu sagen, ach Mensch, was ist denn jetzt, hast du irgendwie einen schlechten Tag gehabt, irgendwie, was ist heute los, ne? Hast du irgendwie das und das und so, nicht schon was rantragen, sondern einfach erstmal zu hören, was ist jetzt gerade los, warum hast du jetzt das Ding hier kaputt gekloppt, was ist los, das ist jetzt nur ein Beispiel, einfach verstehen wollen. Klar hat das Grenzen. Wenn er danach noch den 4., 5. auch noch zertrischt, dann muss man vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken, ob es vielleicht heute kein so guter Tag ist, um auf einen Kinderjugendtreff zu gehen.
Aber auch nochmal, also was ist da los im gegenüberliegenden System, das einfach erstmal nochmal verstehen zu wollen? Also warum, was ist passiert, ohne direkt zu bewerten, so ein bisschen uns von Wertungen zu lösen und das, also Leute, das passiert. Ich kann mich auch nicht immer von Wertungen lösen. Das ist aber ein Anspruch. So, und dass wir das nicht immer perfekt machen, das ist leider so.
Gerade wenn es mein System tangiert, ne?
Ja.
Das tut sie ja da.
Ja. Ja, wenn das zum Beispiel auch jemand ist, der häufiger auffällt, ist ja auch die Gefahr, man nennt das ja auch so Komplettierungsdynamik. Also die Wahrnehmung wird so krass gefiltert, dass man irgendwann nur noch negativ auf jemanden schaut. Und deshalb finde ich, ist das manchmal gar nicht hilfreich, irgendwie Sachen direkt so zu bewerten und zu sagen, ach ja, der ist schon wieder und der ist ja eh immer sehr aggressiv und auffällig. Aber einfach wirklich also ich finde, man merkt ja auch, das ist auch echt so ein Haltungsding eigentlich. Mhm. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man auch dann jetzt, auch wenn man sagt, ich bin jetzt nicht mehr konsequent oder so, irgendwann muss man vielleicht auch sagen, ey, mhm, ciao, ey, es geht jetzt hier heute nicht. So, ne? Oder du kannst jetzt hier nicht die Sachen kaputt machen, aber vorher trotzdem vorzuschalten, zu gucken, was ist gerade los.
Genau, und da diese Komplettierungsdynamik, ich will das gerne nochmal aufgreifen, weil das ist sehr spannend. Wir ergänzen einfach fehlende Informationen und wir schließen Lücken automatisch, weil wir es nicht aushalten können, etwas nicht zu wissen. Und wir würden zum Beispiel das komplettieren, indem wir sagen, und gleich passierte Rasse der nochmal aus, keine Ahnung. Mhm. Also oder gleich so im Sinne von auch Erwartungsstrukturen, die es gibt. Der hat das schon immer gemacht. Der macht das auch immer wieder. Wir kennen alle solche Aussagen über irgendwelche Menschen. Oder die Familie ist eben so. Und das hat eben die Funktion, dass wir Orientierung wollen, dass wir Komplexität reduzieren. Und das wollen wir Menschen. Unser Hirn will nicht viel arbeiten. Wir wollen so geschlossene Schubladen haben und nicht so offen durch die Welt laufen, wie wir es manchmal sollten. Und damit sind wir so ein bisschen bei diesen Erwartungsstrukturen und Komplettierungsdynamiken, die uns Fachkräfte einfach prägen. Und da müssen wir diesen Dingen müssen wir uns bewusst sein, weil wir auch einfach selber ja mit Erwartungen aufgewachsen sind, selber Erwartungen haben und weitergeben und diese manchmal sehr ausgeprägt sind.
Das heißt, ich muss eigentlich als Fachkraft mich auch mit mir selber sehr intensiv erstmal auch beschäftigen, ne? Und muss sozusagen da auch immer so eine Haltung, wenn wir den Begriff jetzt mal nehmen, kultivieren, der gewissen Offenheit, Neugier. Und so ein bisschen auch das immer wieder des weißen Blattes. So, ne? Und wie kriege ich das denn hin? Wie kann ich das einüben? Weil ich sag mal, ich würde sagen, dass dem Menschen natürlicher ist, sozusagen dieses aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und das, wie du das eben gesagt hast, das zu machen. Das heißt, ich brauche ja schon auch sowas wie Supervision vielleicht oder irgendwie muss ich ja schon selber an mir kontinuierlich irgendwie arbeiten und das wird wahrscheinlich herausfordernder, je länger ich in diesem Business bin. Und muss so eine Introspektion machen oder muss er irgendwie versuchen, den Adressaten irgendwie zu sehen in seiner Unbeschriebenheit.
Ja, und auch, um es mit Tiersch zu sagen, die Stimme der Adressatinnen wirklich wahrzunehmen, ne? Dafür Gesundheit.
Gesundheit, Mike. Ich sitze hier schon die ganze Zeit mit angezogener Handbremse, aber jetzt muss es raus. Tut mir leid. Da hat einer irgendwie einen Lappen zum Aufwischen? Nein, Spaß.
Da liegt der.
So ist das manchmal, ne? Da gibt's dann so Brücken, ne? Jetzt wisst ihr auch. Nein, ist egal. Nein, es war kein.
Also Introspektion war ich. Also, ne, wie kann ich das einüben?
Also. Ja, und ich glaube, dass man das einüben kann, aber dass man auch immer wieder daran erinnert werden muss. Und dass man immer wieder in kollegiale Beratung gehen muss, immer wieder in kollegialen Fallberatungen sich darüber austauschen muss, in Supervisionsprozesse sich nochmal mit sich auseinandersetzen muss, warum komplettiere ich etwas, warum erwarte ich etwas, warum gebe ich etwas so wieder, wie ich es jetzt gerade tue, was hat es eigentlich mit mir zu tun?
Und ich glaube auch, Stichwort, also ich habe die ganze Zeit so zwei Dinge im Kopf. Auf der einen Seite, so dass das ja schon was sehr Demokratisches ist, sozusagen diese systemische Perspektive, ne? Weil sozusagen ich dadurch ja unterschiedliche Perspektiven wahrnehme, das abgleiche und nicht meinen Eindruck sozusagen als richtig nehme. Ne? Das ist was extrem Demokratisches. Aber auf der anderen Seite passt dazu natürlich auch gut zu dieser Frage vom Menschenbild. Also was für ein Bild von Menschen habe ich eigentlich? Oder wie würdest du das?
Ja, also Steve DeShazer haben wir auch in der systemischen Beratungsweiterbildung gehört. Und da wird eben davon ausgegangen, dass Menschen ja eigentlich schon ganz viele Ressourcen in sich haben. Und Menschen sind eben mehr als ihre Probleme. Und diese Probleme sind ja irgendwann mal entstanden, weil sich das System irgendwie verändert hat, weil es irgendwas von außen gab, weil es irgendwas Inneres gab. Und das sind Probleme, aber man würde immer davon ausgehen, dass diese Menschen auch die Ressourcen in sich tragen. Also jedes System kann auch für sich selber sorgen und das System, also Probleme zu lösen und nicht nur darauf zu schauen. Wir schauen einfach gesellschaftlich viel zu oft darauf, was läuft nicht und die Perspektive zu erweitern, was läuft schon gut.
Und Olli ist ja so wie im Floh.
Ja, weil ich viel lerne. Ne? Wir hatten ja mit dem Bildungsding, das ist für mich viel Neues bei. Und ich versuche natürlich durch die Fragen auch ein bisschen in diese Richtung dann weiter zu denken. Was ich mich nochmal frage, mit dieser Zeitperspektive da, es braucht ja Zeit. Auf der anderen Seite ist dieser Herr, den du eben genannt hast, ja das Verstehen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist ja auch diese Lösungsorientierung, glaube ich, ja auch damit drin. Also, dass ich gar nicht so Ewigkeiten jetzt die gesamte Biografie da durcharbeiten muss, problemorientiert. Da sehe ich auch schon wieder so ein gewisses Dilemma. Wie würdet ihr das sagen? Ja, wir kommen schon relativ zum Ende. Wie viel Problemorientierung, wie viel Lösungsorientierung brauche ich da? Wie viel Zeit brauche ich? Nochmal praktisch.
In der Umsetzung ganz jetzt?
Ja, so im Alltag.
Ich meine es verstanden zu haben. Ich versuche mal. Also in der lösungsorientierten Sichtweise würde man ja gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass ich das Problem verstehen muss, sondern nur auf die Lösung zu schauen. Und dass es gar nicht notwendig ist, manchmal in das Problem so stark reinzugehen, weil es eher um Lösungen geht.
Mhm. Ich finde, das schließt sich ja auch ja nicht aus. Also ich finde, man kann ja durchaus auch in so einem Prozess problemorientierte Fragen stellen. Das heißt, wann beobachten Sie das Problem schon? Wer beobachtet das Problem am meisten? Wann tritt es häufig auf? Und dann aber zu gucken, wann tritt es denn nicht auf? Ne? Das sind ja so Fragen nach Ausnahmen und so weiter. Aber da kann man ja schon auch Brücken bauen. Also zu gucken, ne, wo gibt es denn auch Lösungswege? So. Und das ist ja trotzdem lösungsorientiert, auch wenn man mal vielleicht Problem, also man muss ja irgendwie vielleicht auch sich erstmal grundsätzlich das Anliegen, also es ist ja auch gekoppelt an das Anliegen häufig zu sagen, wo hakt es denn jetzt gerade? Aber dann relativ schnell den Twist zu kriegen und zu sagen, okay, was funktioniert denn gerade gut und wo klappt es vielleicht auch schon?
Mhm. Jetzt hatten wir, also genau, wo klappt es schon wirklich, sich darauf zu fokussieren, wann läuft es gut? Ist es auch zum Beispiel eine gute Frage, finde ich auch, ist das Problem auch da, wenn er oder sie schläft? Das sind so, also wirklich nochmal so nach Ausnahmen und Irritationen zu fragen. Und ich weiß, ich muss zum Ende kommen. Was wir jetzt gar nicht hatten, worauf ich aber nochmal hinweisen möchte, die Theoretikerinnen gehen nämlich jetzt etwas traurig aus der Folge raus, weil wir haben gar nicht so viel über Luhmann gesprochen.
Oh, das geht aber eigentlich nicht, ne? Machen wir noch extra voll erwähnt.
Wir machen vielleicht mal eine extra Folge zu Luhmann, weil Luhmann ist auch ein Systemtheoretiker, der sich sehr viel mit Systemen auseinandergesetzt hat. Und wir haben jetzt auch gar nicht über das System an sich so intensiv gesprochen, sondern vielmehr über die systemische Haltung. Aber ich glaube, ihr konntet einen kurzen Abriss erhalten, was für uns diese systemische Haltung bedeutet und was wir unter systemischer Haltung eigentlich verstehen.
Auf jeden Fall macht es Lust, sozusagen sich damit weiter zu beschäftigen. Deswegen nicht umsonst machen natürlich viele auch so eine systemische Weiterbildung. Das lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Weil ich glaube, es auch, da konnte die mich schon ganz gut überzeugen, auch, glaube ich, sehr erfolgreich sein kann und auch sehr adressatenorientiert ist. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende.
Bevor Jana jetzt ihre Frage stellt, ich habe noch eine ganz entscheidende Frage. Wer von uns trinkt jetzt diese gelbe, nach Eierlikör aussehende Flüssigkeit?
Ich nicht.
Ich traue mich jetzt nicht mehr, komischerweise.
Hat sich der Eierlikör, ist der jetzt noch voll oder leer? Was ist das jetzt nach dieser Folge für euch?
Ich finde, der sieht anders aus als sonst.
Ich sage gar nichts mehr.
Weil was ist schon die Wahrheit? Es braucht mehr Neugierde. Wir wollen alle ihn jetzt probieren. Es braucht aber auch das Zutrauen, dass wir die Ressource haben und es schaffen werden, diesen halben Eierlikör jetzt gleich leer zu machen. Vielleicht braucht es auch den Glauben an die Ressource danach, dass wir noch mehr Eierlikör haben. Und immer positiv denken und immer an die Ressourcen glauben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Sinne der systemischen Haltung.
Abschlussfrage.
Wann habt ihr eure Beobachtung mal für die Wahrheit gehalten und es war sie gar nicht? Und was könnt ihr daraus lernen?
Das ist wirklich spannend. Mit diesen Gedanken entlassen wir euch. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.